Hallo und herzlich willkommen bei De-Stress You, deinem Interview-Podcast für mehr Gelassenheit durch Achtsamkeit und Natur. Ich bin Nadine Kutz, Organisationspsychologin und Stressberaterin. In diesem Podcast spreche ich mit Experten aus anderen Bereichen, die mit ihrer Arbeit genau wie ich die Mission verfolgen, Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gelassenheit im Stressalltag zu unterstützen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht, weil auch du etwas mehr Gelassenheit in dein Leben bringen möchtest. Heute ist Matthias Gugel bei mir zu Gast. Matthias habe ich bei einer Achtsamkeitskonferenz der Mind kennengelernt und war total begeistert von seiner Arbeit bei AKIU. AKIU ist ein gemeinnütziger Verein, der die Vermittlung von Achtsamkeit an Kinder und Jugendliche fördert. Dort ist Matthias verantwortlich für die Koordination. Die Koordination der Weiterbildung für Pädagogen, des Netzwerkaufbaus und des Dialogs mit der Politik. Im Interview beschreibt Matthias, warum es auch schon für Kinder von großer Bedeutung ist, sich mit dem Achtsamkeitskonzept auseinanderzusetzen. Er berichtet von Erfahrungen im Bildungssystem und teilt erste Erkenntnisse aus dem Arbeitsalltag der achtsamkeitsorientiert arbeitenden Lehrkräfte. Wo aus seiner Sicht eine nachhaltige Vermittlung ansetzen muss, erfährst du im Gespräch. Viel Freude dabei! Ja, dann begrüße ich den Matthias in meinem Podcast heute, den Matthias Gugel aus Berlin. Matthias, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr bei einer Achtsamkeitskonferenz. Und da hast du von deinen Sachen erzählt, die du machst, die ich ganz spannend finde. Du bist nämlich, kümmerst dich um Projekte in einem gemeinnützigen Verein, AKIU heißt der, und der kümmert sich um das Thema Achtsamkeit und darum, das Achtsamkeit in Bildung und Erziehung zu bringen. Aber vielleicht magst du gerne auch noch mal kurz erzählen, woher du kommst, was du machst, wie du dazu gekommen bist.
Sehr gern. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Vielleicht fange ich an, meinen Weg, so kurzer Abriss, um es einordnen zu können. Ich habe Diplompädagogik studiert, Richtung Erwachsenenbildung und danach nach dem Studium gemerkt, dass es wenige Themen gibt, die mich jetzt so richtig reizen. Also so, weiß nicht, Zeitmanagement oder Ähnliches fand ich alles sehr, sehr zugeschnitten auf die Funktion und Rolle von Menschen. Ich fand es spannender, im Grunde den ganzen Menschen im Blick zu haben. Und habe selber einen MBSR-Kurs damals besucht nach dem Studium, und das war im Grunde für mich so ein sehr wichtiger Moment am Ende des Kurses, dass ich da saß und mir die Leiterin des Kurses angeguckt habe und da relativ schnell klar wurde, das ist das, was ich gesucht habe, dass ich da mit Achtsamkeit das in dieser Form an Menschen, mit Menschen lernen zu dürfen und weitergeben zu dürfen, würde ich gern machen. So habe ich dann die Ausbildung zum MBSR-Lehrer begonnen. Währenddessen in einer Teilzeitstelle als Erzieher gearbeitet tatsächlich. Damals, als ich nach Berlin gezogen bin. War dann 2,5, 3 Jahre in einem Hort im Freizeitbereich. Durfte da 2, 3 Tage die Woche mit den Kids, deren Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung mitgestalten. Viel lernen auf jeden Fall im direkten Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. Und als die Ausbildung rum war, habe ich Günter Hudasch kennengelernt von MBSR-Verband, den Vorsitzenden. Und ihn im Grunde, kann man sagen, angequatscht. Habe ihm erzählt, das ist mein Werdegang, ich bin Pädagoge, ich bin jetzt Achtsamkeitslehre frisch gebackener, und gäbe es da nicht, hätte er nicht eine Idee, wie man das zusammenbringen könnte. Und eben mit der Erfahrung als Erzieher. So, und dann war direkt bei ihm klar, doch, klar, habe ich eine Idee. Wir könnten dich bei AKIU brauchen. So, und so kam ich vor mittlerweile fast 3 Jahren zum Verein. AKIU heißt Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche. Mhm. Und
Ja, also ist ja Achtsamkeit irgendwie im Moment auch in aller Munde und wird auch, ich sag mal so, als Tool für die Stressreduktion eingesetzt. Aber Achtsamkeit bedeutet ja auch noch viel mehr, umfasst ja auch viel mehr. Und ich finde das total spannend, dass es so für dich auch eine Herzensangelegenheit ist, das schon Kindern zugänglich zu machen. Warum glaubst du, ist das so wichtig?
Im Grunde, was wir mit Achtsamkeit ja häufig anstreben, ist aus unseren oder was heißt anstreben, was eine schöne Wirkung davon ist oder Folge aus der Achtsamkeitspraxis, vielleicht ist das am passendsten, ist, dass wir uns unserer persönlichen Muster bewusst werden, die wir über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben und etabliert haben und uns sehr damit identifizieren. Und das macht es für uns als Erwachsene dann ja auch so herausfordernd, dann eben neue Gewohnheiten und Muster zu etablieren über die Übung der Achtsamkeit. Und das ist im Grunde der spannende Punkt, wenn man das schon recht früh beginnt mit Kindern, dann und das spielerisch von vornherein schon ein Stück weit mitläuft in dem Aufwachsen und im zu mir finden, wer bin ich, wer werde ich als Mensch, dann läuft das mit mehr Bewusstheit ab. Dann können sich diese Muster schon mit mehr Bewusstheit formen. Und zum einen das und zum anderen ist das auch einfach eine Gewohnheit, das gehört dann dazu.
Ja.
So, ne? Das ist nicht mehr sowas, wo man jetzt wie jetzt im MBSR-Kurs viele Teilnehmer dann, oh Gott, wie soll ich denn jetzt in meinem Tagesablauf noch Zeit dafür finden? Die Frage stellt sich auch niemand mit Duschen oder Zähneputzen.
Ja, genau.
Dafür haben wir Zeit im Tagesablauf. So. Und ich bin davon überzeugt, wenn das Kinder eben schon sehr früh für sich etablieren und das einfach Teil des Tagesablaufs ist, dass das dann einfacher ist. Einfacher läuft, automatisch mitläuft im Leben und ein integraler Bestandteil des Alltags werden kann.
Ja, du sprachst auch gerade von Bewusstheit, ne? Oder von einer frühzeitigen Etablierung von Bewusstheit. Es ist ja häufig so, dass man jetzt gerade auch, ich komme ja ursprünglich auch aus der Personalentwicklung und habe da ja viel mit Menschen im Business-Kontext gearbeitet, und worauf es immer wieder zurückläuft, ist eben so Glaubenssatzarbeit auch, ne, dass geguckt wird, dass man ja häufig mit so bestimmten Glaubenssätzen einfach unterwegs ist, die man ja wirklich aus der Kindheit sozusagen mitschleppt und die sich da unbewusst verfestigt haben, eben weil bestimmte Muster oder Verhaltensweisen noch nicht in der Reflexion waren. Und das ist auch meine tiefe Überzeugung, deswegen finde ich das so spannend, was ihr macht. Ich finde das mega cool, da früh anzusetzen und zu sagen, hey, wir brauchen doch da irgendwie viel mehr Selbstbestimmtheit auch schon in dem Alter, ne, zu gucken, wie will ich eigentlich sein, was brauche ich und wie will ich eigentlich reagieren, was sind eigentlich meine Werte, und das kommt ja auch durch diese Etablierung von Bewusstheit, oder?
Genau, ja, absolut. Wir sehen das im Grunde, dass Achtsamkeit wie eine Kulturkompetenz vermittelt werden könnte. Wie Lesen und Schreiben wäre es genau aus unserer Sicht genauso wichtig, zu lernen, wie gehe ich denn um mit, wenn Ärger aufkommt, wenn ich mich ärgere, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wenn ich aufgeregt bin vor vielleicht Klassenarbeiten oder auch einer Klassenfahrt zum Beispiel, oder wenn ich auf Klassenfahrt Heimweh bekomme. Also ganz viele herausfordernde Situationen habe ich selber auch im Aufwachsen gemerkt. So dachte ich nach diesem Kurs, boah, hätte ich das mal früher gelernt.
Ja.
So, dann hätte ich mir wirklich ganz viele Dramen in meinem Leben ersparen können, wenn ich gewusst hätte, ach so, in diesem ganzen sich unsicher fühlen und herausgefordert sein und vielleicht auch überfordert sein, kann ich jederzeit mich 5 Minuten hinsetzen, meine Hand aufs Herz legen und atmen. Ganz egal, was dann weiter im Kopf passiert, es wird gut sein und wird mir helfen.
Ja.
Das hätte mir früh geholfen. Und das ist so ein Antrieb, der für mich auch ist, dass ich denke, wenn das ein paar Kinder mitbekommen in der Schule, wäre das schon wirklich sehr hilfreich, sehr wichtig.
Wie genau sieht denn sowas aus eigentlich? Kannst du da mal so ein bisschen ein Beispiel geben oder das beschreiben? Wie können Lehrer oder Erzieher das so in ihren Alltag integrieren?
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Der Weg, den es im Grunde nimmt, dass Achtsamkeitsübungen an Kinder kommt, ist über die Pädagogen und Pädagoginnen selbst. Das hat sich gezeigt aus den Entwicklungen in Amerika. Am Anfang sind sie reingegangen in die Klassen, haben dann als Achtsamkeitslehrer eben die Übung gemacht. Das war dann alles soweit ganz nett, und dann sind sie raus und danach war wieder alles wie vorher. Kann man sagen. So kamen sie auf die Idee, okay, eigentlich müssten wir die Leute, die sowieso jeden Tag mit den Kindern arbeiten, die schulen und denen helfen, eine achtsame Haltung für sich selbst zu etablieren. Von dem her ist das der Weg, den wir gehen bei Akiu, dass wir, also vielleicht der Ursprung nochmal von AQIO, der Verein ist angegliedert an den MBSR-Verband, den Berufsverband der Achtsamkeitslernenden in Deutschland. Das sind mittlerweile 1000 Lehrende. Und extra, weil klar wurde, dieses Thema ist zu groß, um das nebenbei einfach zu erledigen, Achtsamkeit in Erziehung und Bildung. Und dafür ist praktisch der Verein entstanden. Und der Weg, den wir gehen, ist, dass wir gemeinsam mit zum Beispiel Vera Kaltwasser, ihr iShoe-Programm, oder mit Cecile Keiler, mit dem Happy Panda, jetzt haben wir neu Susanne Krämer mit der Wachen Schule in Leipzig, oder auch mit Nils Altner, sein Gamma-Projekt. Also im Grunde mit den etablierten und wirklich, man kann sagen, Anbietern von Achtsamkeit im pädagogischen Bereich, die wirklich verkörpern die Haltung und für sich selbst leben und tolle Programme entstellt haben, dass wir mit denen gemeinsam eben diese Weiterbildung anbieten. Also dass die sich nicht um Organisation und Werbung kümmern müssen, sondern dass wir das übernehmen und praktisch so alle was davon haben. So ist der Weg für uns als AQIO. Und um zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, wie das dann konkret läuft, das kann ganz unterschiedliche Übungen gibt es. Pragmatisch kann man sagen, zu Beginn jeder Stunde 2 Minuten in Stille gemeinsam oder auch vor einer Klassenarbeit vielleicht sich auch Zeit zu nehmen, ne? Und das auch zu sagen, wenn da Aufregung da ist, ist Teil dessen, ist natürlich kein Grund, in Widerstand zu gehen. Und vielleicht eine kurz die Fokussierung auf den Atem. Hängt sehr davon ab, welche Klasse, welches Alter haben die Kinder natürlich. Ja. Also zum Beispiel Cecile macht beim Happy Panda Projekt mit dem Panda, geht sie in erste Klasse und in der Kita ist sie auch unterwegs. Also eher so die kleineren Kinder. Ja. Und da läuft das sehr spielerisch über den Panda eben, dass die Kinder sich mit dem identifizieren können. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie es läuft, wenn man sich vor 11-Jährige oder 12-Jährige mit einem Panda stellt und sagt, wie fühlt sich wohl der Panda? So, von dem her, das muss man entsprechend eben anpassen. Da gibt's ganz tolle Übungen, mit dem Körper zu spüren, wenn man nach und nach den Abtastet. Mit der Hand auflegen, genau, den Körper abtastet. Wichtig ist, finde aus meiner Sicht, gar nicht so sehr die Übung an sich. Wichtig und essentiell dabei ist die Haltung dahinter. Dass der Pädagogen, die oder der das eben, die Übung anleitet. Es macht einen Unterschied, ob ich so eine Übung anleite mit der Intention und dem Ziel, dass ich danach eine ruhige Klasse habe. Oder ob ich die Übung anleite mit dem Ziel, dass die Kinder, die vor mir sitzen, zu sich kommen können und es ihnen gut geht. Oder besser geht. Oder sie bewusster werden, was brauche ich. Vielleicht kann nach so einer 2 Minuten Stille auch rauskommen, das Bedürfnis klar werden. Eigentlich müssten wir mal gerade kurz alle was Aktivierendes tun und nicht direkt einsteigen in den Lehrplan. Kann auch sein. Ne? Also das ist, finde ich, A und O bei jeglichen Vermittlungen und Anleitungen von Achtsamkeitsübungen, ob mit Kindern oder mit Erwachsenen, ist die eigene Haltung und die eigene Praxis dahinter.
Ja, sehr, sehr spannend. Gibt es denn da schon erste Erfahrungen oder Berichte von Lehrern, die ihr ausgebildet habt oder Erziehern? Was sagen die? Verändert sich da was?
Ja, absolut. Ja, also zum Beispiel Vera Kaltwassers iShoe machen wir jetzt, glaube ich, im 6. Durchgang oder so. Also das sind schon zahlreiche durchgelaufen. Und naja, das ist auch da wieder so eine Mischung. Also es verändert sich natürlich für mich selbst als Pädagoge, als Pädagogin, verändert sich mein eigener Umgang mit herausfordernden Situationen. Ich habe einen besseren Zugang zu mir selbst, zu meinen Bedürfnissen, ich kriege vielleicht auch mehr mit, wie geht's mir gerade. So, was habe ich heute für einen Tag? Bin ich generell ein bisschen müde oder bin ich ganz gut in meiner Mitte? Und wie könnte ich das regulieren? Mhm. Und das alleine bringt, das alleine verändert schon die Atmosphäre im Raum. Das, wenn man sich erinnert als Schüler, das spürt man ja. Wie ist der Lehrer, die Lehrerin, die gerade vor mir steht? Mhm. Wie ist die drauf? Das kriegt man ja schnell mit. Kinder haben ja sehr, sehr feine Antennen. Mhm. Von dem her ist das, zum einen eben wird berichtet, dass das für den eigenen Umgang mit belastenden Situationen oder herausfordernden Situationen eben da neue Möglichkeiten entstehen, kreativere Wege damit umzugehen, also die alten herkömmlichen Muster. Mhm. Und zum anderen gibt es zum Beispiel eine Äußerung, an die ich mich erinnere, dass es auch, dass Lehrer die Kinder wieder ein bisschen mehr in ihrer Ganzheit als Mensch sehen oder als Kind, als Mensch und nicht nur so sehr als, ach, gestern hat der wieder genervt und und da müssen wir aber auch mal noch ein bisschen nacharbeiten, bis wir die Note hinkriegen oder uns verbessern. Das soll gar nicht falsch verstanden werden als Kritik an Pädagogen. Ich habe selber durch meine Erfahrung als Erzieher mitbekommen, es ist einfach jeden Tag aufs Neue, da diese mit vielen Kindern, mit viel Lärm, mit vielen Dingen, die aufeinander aufbauen. Also der Tagesablauf ist ja relativ durchgeplant. Da passiert das automatisch mal, dass man selbst in so einen praktisch so Autopilot-Modus und ich sehe ein Kind in erster Linie als, oh, es ist gerade mich gestern genervt und jetzt geht's gerade sowieso weiter. Ja. Ne? Und diesen Blick dann wieder ein bisschen zu weiten und zu sehen, oh, da ist eigentlich, ne, ist mehr als mein Gefühl des Angestrengtseins und vielleicht auch Genervtseins.
Ja.
Und auch das Kind gegenüber ist mehr als gerade ein rebellischer kleiner Junge oder Mädchen, sondern da ist auch was dahinter und das verändert sich. Ja.
Habt ihr denn auch Aussagen von Kindern?
Ja, ja, doch. Also Kinder sagen zum Beispiel, Achtsamkeit ist doch das, da kann ich ganz konzentriert sein und ganz bei mir und freundlich mit mir und auch mit anderen sein. Generell viele Äußerungen, die das genießen, die Stille.
Für die ist ja auch laut. Nur für die Lehrer oder Erzieher.
Absolut, ja. Ja. Das ist für Kinder, was die durchmachen an einem Tag von erste Stunde bis, also die dann in Hort noch gehen, also in den ganzen Tag. Ich hatte Kinder, die waren von 8 bis 16 Uhr im Grunde da. Immer permanent mit anderen Kindern rum.
Ja.
Es gibt welche, die finden das ganz wunderbar. Aber es gibt eben auch welche, die wirklich merken, so, es ist anstrengend. Es ist
viel, ne?
Ja. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es kommt aufs Alter an und auf die Konstitution, ob sie es wirklich merken oder ob man einfach dann von außen sieht, wow, was ist los? Du wirkst sehr gestresst und drehst gerade am Rad.
Ja.
Das ist generell eine Erkenntnis und ein spannender Punkt, dass auch Lehrer beschrieben haben, dass manche Kinder einfach auch meinen Hofpause zum Beispiel, so nach weiß nicht, zweite, dritte Stunde mal eine Viertelstunde raus. Manche rennen raus und schreien und spielen Fußball und das ist das Beste. Und manche merken, eigentlich würde ich gerne mal meine Ruhe haben.
Ja.
Also das ist so ein verbindendes Element, dass man merkt, im Grunde die Sehnsucht nach Ruhe und Momenten des Innehaltens. Geht nicht nur Pädagogen so, genauso den Kindern so.
Ja, und ich finde total gut, dass dann auch in solchen Kontexten so das Gefühl von, ich darf das machen, da ist. Ne? Weil häufig gibt es ja auch gar nicht so eine Art Rückzug in solchen Institutionen. Ne? Also es gibt immer mehr, ne? Also wir sind zum Glück auch in einem Kindergarten, in einer Schule untergebracht, wo sowas sehr wichtig ist und es wirklich auch so Ruheräume gibt, wo sich Kinder zurückziehen können. Aber dass das auch so Teil der Kultur wird, zu sagen, hey, es ist okay, dass ihr euch mal eine Auszeit nehmt, dass ihr euch mal rauszieht, ne? Dass ihr einfach mal für euch seid, dass ihr hier nicht auf Leistung getrimmt irgendwie immer mithalten müsst, finde ich eine total klasse Sache.
Guter Punkt, wichtiger Punkt auch, weil es im Grunde bei Achtsamkeitsübungen, bei der ganzen Haltung geht es nicht darum, etwas zu erreichen. Es wird nicht bewertet. Man kann es nicht richtig oder falsch machen. Alle Kinder, jeder Mensch kann das. Jeder Mensch kann sich hinsetzen und sich Mühe geben, freundliche Mühe geben, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. So, und das ist auch wieder was Verbindendes, weil es dann eben nicht, der kann ganz gut rechnen und sie kann ganz gut schnell rennen, sondern es ist so, nee, wir sind alles Menschen und haben alle einen Atem und einen Körper und einen Geist. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige Haltung und wichtig, dass das auch Einzug erhält in Schulen, wo es dann eben im Endeffekt in den meisten dann über Noten und Bewertungen im Endeffekt.
Ja. Was würdest du denn sagen, was sind denn das für Lehrer, die auf euch zukommen? Warum kommt ihr auf euch zu? Was treibt ihr an?
Ja, ein Großteil kann man sagen. Großteil hat Achtsamkeit für sich selbst kennengelernt und merkt, wow, das wirklich, wenn ich mich morgens 10 Minuten, 15 Minuten hinsetze und auf meinen Atem achte, dann verändert das den Ablauf meines Tages. So. In positiver Weise. Ich kann gelassener und mehr bei mir sein. Das ist bei ganz vielen so der Start für sich selbst, bei sich selbst das zu spüren. Und es geht gar nicht anders, als dass das dann auch eben in die Arbeit mit den Kindern einfließt. Das lässt sich ja nicht trennen. Genauso wie es sich nicht trennen lässt, wenn man eine schwierige Zeit hat und vielleicht irgendeinen Verlust in der Familie oder sonst irgendwie verarbeiten muss und dann mit einer Klasse arbeitet. Das ist same. Genau, sie haben das selbst erfahren und merken, das würde ich gerne auch in meine Klasse, in meine Arbeit mit einbringen. Ja. Also zum einen geht es automatisch und zum anderen kommt noch der Impuls, wow, das jetzt nicht nur so ein bisschen und nicht nur heimlich, ich meditiere auch, aber ich sag's keinem so, sondern auch offiziell sozusagen machen zu dürfen und machen zu können, ist viel, viel ein Anstoß. Und erfreulicherweise sind es sehr viele mit dem Bewusstsein, okay, aber das kann ich jetzt nicht einfach mal machen, sondern das sollte ich schon auch wirklich lernen, wie geht denn das? Das ist wirklich der Großteil der Pädagogen und Pädagoginnen, die auf uns zukommen. Was wiederum auch ein Punkt ist, auf den wir sehr Wert legen, die Qualität der Ausbildung und zum anderen auch die zu schauen, wer macht denn das? Also wer meldet da? Wenn sich Leute bei mir melden und so eine Weiterbildung machen, dann gibt es immer einen Vorabfragebogen, dass wir den lese ich und schaue und es gibt Kriterien, nach denen wir die Leute auswählen.
Ja.
Das ist im Grunde unser Hauptanliegen, dass wir da Qualität hochhalten und schauen, dass die Leute, die da aus der Ausbildung rausgehen, auch wirklich dann gut geschult sind, für sich selbst eine gute Praxis etabliert haben. Um die dann eben auch wirklich verkörpert in den Alltag mit den Kindern einbringen zu können.
Was ist denn so eure große Mission?
Prinzipiell wollen wir das an möglichst viele Kinder und Jugendliche damit erreichen. Das geht, wie gesagt, eben über möglichst viele Pädagogen und Pädagoginnen, die geschult sind und das eben weitergeben können an die Kinder. Im Bereich Weiterbildung haben wir jetzt insbesondere der Punkt mit Nils Altner, haben wir jetzt in Berlin zum ersten Mal, sind wir gerade dran, eine Schule, das sind 32 Pädagogen, nehmen daran teil.
Also ja, das praktisch eine komplette Schule sozusagen.
Genau, also dass nicht aus ganz Deutschland Leute zusammenkommen und sagen, ich finde es super und wir machen die Weiterbildung, sondern dass wir direkt an eine Schule gehen und sagen, ey, wie wär's? Wie viele hätten denn Lust? Und da haben wir wirklich jetzt in Berlin 32 Leute gefunden.
Schöne Entwicklung.
Absolut, ja. Und spannenderweise eben, das war unser Anliegen, sowohl Lehrer als auch Erzieher. Lehrerinnen, Erzieherinnen. Dass das berufsübergreifend, die im Alltag miteinander arbeiten. Da sind wir auch jetzt diese Woche noch in einem Gespräch in Berlin Richtung Senat, dass man da schaut, was gäbe es denn für Möglichkeiten, sowas auch zu fördern. Da sind wir dran, dass wir da als Verein Akio schon im Grunde die Finanzierung ein Stück weit mitbringen können. Weil die Offenheit ist riesengroß. Also es gibt sehr viele Schulen, die sagen, klar, wäre super, wollen wir, wird man gern machen. Und dann, bis wir an den Punkt kommen, was wird es denn kosten, sozusagen. Und das komplett von den Pädagogen und Pädagoginnen zahlen zu lassen, ist kein realistischer Weg. Man kann nicht, also nicht an einer Schule mit über 30 Leuten. So. Dementsprechend ist das gerade so die Herausforderung, die wir angehen.
Ja, lieber Matthias, ich würde super gerne noch total lange mit dir darüber quatschen. Ich finde das so mega cool, was ihr da macht. Und du hättest bestimmt noch ganz viel anderes zu erzählen. Aber ich möchte jetzt auch deine Zeit nicht viel länger in Anspruch nehmen. Gerne mit der Frage schließen. Was würdest du denn empfehlen an Menschen, die Kinder haben oder mit Kindern arbeiten, auch so im Alltäglichen schon ein bisschen mehr Achtsamkeit reinzubringen?
Also die Idee dahinter, sagen, bevor wir zu konkreten Tipps kommen, die Idee dahinter ist, der Zugang zum gegenwärtigen Moment, zum Hier und Jetzt, worum es ja immer geht, was für Körper und Geist beruhigend ist, wenn wir da sind mit der Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Dieser Zugang geht über sinnliche Erfahrungen, also wie zum Beispiel den Atem oder das Fühlen, das Hören, das Schmecken, das Riechen. Von dem her kann jeder und jede für sich selbst überlegen, was habe ich denn in einem Tag für Möglichkeiten, wo ich sinnliche Erfahrungen habe, die ich, wo ich dann bewusster vielleicht nochmal meine Aufmerksamkeit darauf richten kann. Mhm. Bei der konkreten Arbeit mit Kindern, wenn man da sitzt und generell den Körper ein bisschen mehr wahrnimmt und vielleicht wahrnimmt, oh, da ist Anspannung. Der Körper ist immer schon ein guter Sensor dafür. Anspannung im Körper wahrnehmen und dann schauen, kann ich es loslassen mit einem Ausatmen. Essen generell. Essen ist ja auch nebenbei und mal noch aufs Smartphone gucken. Das wäre schon ein Anfang, wenn man sagt, okay, dieses Essen esse ich jetzt einfach. Ich rieche vielleicht mal dran, gucke es mir an und esse und beobachte, was passiert in meinem Geist, wenn ich mich nicht nebenher noch ablenke.
Ja, super. Danke dir.
Sehr gern.
Ja, du, also ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir für die schönen Fragen.
Schön, dass du heute dabei warst. Mitgenommen aus dem Gespräch mit Matthias habe ich, dass hier in Deutschland sich schon viel bewegt, dennoch viel Luft nach oben ist. Wenn hier alle relevanten Akteure zusammenarbeiten und sich gut vernetzen, können wir einen weiteren Schritt nach vorne machen und unseren Kindern die Kompetenzen an die Hand geben, die für ihre Zukunft wichtig sind. Eine Zukunft, die geprägt ist von mehr Bewusstheit, mehr Verbundenheit und vor allem weniger Stress. Wenn du selbst Kinder hast oder mit Kindern arbeitest, hast auch vielleicht du Lust bekommen, mal bei AKIU vorbeizuschauen. Mehr über die Arbeit des Vereins sowie weiterführende Materialien findest du auf der Website von AKIU, die ich dir in den Shownotes verlinke. Vielleicht magst du die Arbeit von AKIU auch unterstützen. Alle Infos dazu findest du ebenfalls unter dem angegebenen Link. Möchtest du mehr Inspiration zu Stressreduktion, Achtsamkeit und Natur? Dann besuch mich gerne auf meinen sozialen Kanälen. Du findest mich bei Instagram, Facebook, LinkedIn oder Xing. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich riesig über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. So kann er für andere Interessierte leichter gefunden werden. Alles Liebe für dich, hab eine ganz wundervolle und vor allem entspannte Zeit. Deine Nadine.